Das hier ist Folge 2 von Die Nachbarn – Neue Spuren. Wenn du Folge 1 noch nicht gehört hast, geh am besten jetzt nochmal eine Folge zurück.
Zuletzt bei Die Nachbarn – Neue Spuren.
Am 17.04. wurde ja die Familie Toll ermordet. Waren Sie der Täter?
Nein, ich war nicht der Täter. Wir sind dann von rechts und links rein, die Türen wurden aufgerissen, sie wurden rausgerissen, auf den Boden geschmissen, runtergedrückt und so weiter. Dann hat es nur geheißen, Herr Dasus, Sie sind festgenommen und so.
Um die Frage zu beantworten, müssen wir eigentlich nach Baumhausen und komplett in die Vergangenheit von vor allem Klaus Toll einsteigen. Ja,
irgendwann im Verfahren tauchte mal der böse Name Hells Angels auf, aber das war völlig haltlos, also aus der Luft gegriffen. Kein Ansatz. Also ja, aber was sollen wir da tun?
Also wollen wir einfach mal aufschreiben, was wir alles machen wollen, vorhaben, so weiter und so fort. Willst du mittippen?
Also wir haben ja schon einige Stränge, bei denen wir bisher zumindest in der bisherigen Recherche nicht so weitergekommen sind. Vielleicht können wir uns die halt auch mal vorknüpfen. Also ich meine, wir sind ja ewig dran schon an so ein paar Dingen.
Ja, lass uns die doch mal aufschreiben.
Bevor wir wieder nach Babenhausen aufbrechen, gehen wir in München alle offenen Punkte durch. Es ist Juli 2021.
Heute hob der Engländer Richard Branson als erster des Trios ab in die Schwerelosigkeit.
Italien ist Europameister.
Jetzt sind sie da, die Olympischen Spiele von Tokio.
Nach unserem Gespräch mit Andreas Daso war es uns wichtig, einige Punkte nochmal einordnen zu lassen. Dafür sprechen wir mit Karl-Dieter Möller. Er ist Jurist und war lange Rechtsexperte des SWRs und der ARD. Wir wollen von ihm wissen, hat Andreas Daso denn überhaupt noch eine Chance, seine Unschuld zu beweisen? Oder muss er seine Haft bis zum Ende absitzen?
Das ist möglich, dass er die Haft absitzen muss, wenn im Wiederaufnahmeverfahren sich nicht eine neue Tatsache ergibt. Angenommen einmal, es würde sich jetzt der Täter melden und sagen, ich habe damals die Tat gemacht, ich habe das Ehepaar erschossen und die Tochter so schwer verletzt, dann wäre natürlich sofort ein Wiederaufnahmeverfahren da und dann würde sicher auch am Ende ein Freispruch stehen. Das ist aber im Augenblick nicht zu sehen. Der Rechtsweg ist eigentlich aus meiner Sicht im Augenblick ausgeschöpft.
Eine der letzten Chancen auf eine erneute Beweisaufnahme wird im April 2022 stattfinden. Es ist ein anstehender Zivilprozess. Wir haben also nur noch wenig Zeit, um, wie Karl-Dieter Möller sagt, am besten den Täter zu finden. Na super. Aber zumindest haben wir uns ja vorgenommen zu überprüfen, ob die ErmittlerInnen vielleicht gewissen Zeugen oder gewissen Spuren nicht genügend nachgegangen sind. Auch hier haben wir Karl-Dieter Möller gefragt. Kann es sein, dass hier nicht genügend in alle Richtungen geschaut wurde?
Das ist keine Seltenheit, wird natürlich von der Polizei immer abgestritten. Aber natürlich habe ich den Eindruck, auch durch Erfahrungen, dass die Polizei mehr Jäger als Zweifler sind. Obwohl das in Kriminalfilmen, die wir im Fernsehen sehen, häufig anders ist. Da zweifelt immer eine Beamtin und der andere Beamte sagt, das hat so und so stattgefunden. Hier werden aber, wie gesagt, die Weichen gestellt. Denn das, was die Polizei, die Kriminalbeamten ermittelt, bekommen dann die Staatsanwälte auf den Tisch. Und sie haben dann zunächst das zu würdigen. Und das kann durchaus, wenn die Polizei falsch ermittelt und bestimmte Dinge einfach außen vor lässt. Wir haben das in einem ganz großen Fall, der über Jahrzehnte die Rechtsprechung beschäftigt hat, einmal gesehen. Da kommt es dann auch zu Fehlurteilen. Also hier muss etwas, hier muss angesetzt werden, um da vielleicht auch Verbesserungsmöglichkeiten zu schaffen.
Wir sitzen mal wieder bei Lynn am Küchentisch und sammeln vollgekritzelte Notizblätter, angefangene Word-Dokumente, Zuschriften, Artikel und unsere Gedanken. Unsere erste Recherche zum Fall wurde vor 2 Monaten veröffentlicht. Jetzt müssen wir erstmal alles wieder sortieren.
Also für mich ist eigentlich der erste Punkt und auch der größte Punkt diese Bedrohung von Klaus Häuber. Ich finde es so mysteriös immer noch. Also
voll, also generell Klaus toll einfach. Und
also die Finanzen waren ja total unschlüssig. Das hat ja selbst die Polizei gesagt, dass die nicht so richtig wissen, woher kommen die Geldmengen im Schließfach.
Es wurde ja sogar von Teilen der Familie in den Vernehmungen, konnten wir lesen in den Polizeiakten, sogar von Geldwäsche gesprochen. Ja. Das muss ja irgendwo herkommen.
Also das haben die vermutet, ne? Aber klar, diese Vermutung liegt halt nahe bei diesen Geldflüssen, die so nicht nachvollziehbar sind.
Er hat jeden Monat 2000 Euro für Lotto ausgegeben. Hinzu kommt, dass die Geschäfte als Immobilienmakler kurz vor dem Mord sehr, sehr schlecht liefen. Er war außerdem starker Quartalstrinker. Dann gab es eine Finanz- und Immobilienkrise. Also man kann nicht verstehen, woher kommt zum Beispiel dieses Geld fürs Lotto. Und also hier ist ja die große Frage, woher kommt das Geld?
Ja, also zumindest können wir gerade halt keine Quelle erkennen, ne?
Quelle nicht erkennbar.
Folge der Spur des Geldes wäre ein kriminalistischer Ansatz bei Verbrechen, der uns neue Erkenntnisse liefern könnte. Das Problem ist aber, es gibt über die merkwürdigen Geldflüsse von Klaus Toll keine Herkunftsdokumentation. In Klaus Tolls Schließfach wurden nur mehrere tausend Euro Bargeld in Briefumschlägen gefunden. Darauf waren Fingerabdrücke, die nicht von Klaus Toll stammen. Die Polizei hat diese überprüft, jedoch ohne Ergebnis.
Daraus ableiten.
Ja, es gibt ja jetzt, also es könnte ja zwei Theorien bedeuten. Einmal halt, und das glaubt ja irgendwie auch die Polizei und das Gericht, dass das alles Zufall ist. Dass das alles nichts mit der Ermordung zu tun hat.
Mhm. Ja, und die zweite Theorie wäre dann wahrscheinlich, dass Klaus Toll ganz bewusst nicht wollte, dass man jetzt irgendwie weiß, wo das Geld hingegangen ist.
Mhm. Also es gibt einen Grund einfach, warum wir die Quelle nicht sehen können.
Ja.
Weil sie zum Beispiel aus illegalen Geschäften kommt.
Ja, das wäre halt eine Vermutung, die man aufstellen könnte, ne? Geld aus illegalen Geschäften, Fragezeichen. Mhm. So.
Ja, da bräuchten wir einfach mehr Hinweise. Also, weil da wissen wir ja noch ganz wenig.
Ja, wir bräuchten halt jemanden, mit dem Klaus Toll Geschäfte gemacht hat.
Ja.
Sonst kommst du da nicht weiter.
Und das könnte vielleicht auch der Täter sein.
Eventuell, ja.
Sollte diese Theorie stimmen, hätte Klaus Toll wahrscheinlich alles dafür getan, dass man der Spur des Geldes nicht folgen kann. Wir fragen uns, haben die Ermittler hier zu schnell aufgegeben? Wohin hätte die Spur geführt, wenn man ihr doch intensiver nachgegangen wäre?
Also ein Indiz in die Richtung, dass er vielleicht doch illegale Aktivitäten verstrickt war, ist ja, dass er sich mehreren Zeugen gegenüber geäußert hat, dass er sich bedroht fühlt, dass er sich schützen möchte mit einer Waffe und dass er so große Angst hatte und noch nicht mal die Polizei einschalten wollte.
Ja. Und also, klar, also sich so bedroht zu fühlen, das kann natürlich passieren, wenn du dich mit den falschen Leuten eingelassen hast. Also wer waren diese Menschen, von denen die Bedrohung ausging?
Vor wem wollte er sich schützen?
Ja, und halt generell, das ist ja das Riesenproblem in diesem Fall, wir müssen halt mehr über die ermordete Familie rausfinden.
Warum hat sie so isoliert gelebt?
Ja.
Wer hatte dann überhaupt ein Motiv, auf sie umzubringen?
Ja.
Er hat ja von zwei Männern gesprochen. Ich suche mal kurz die Vernehmung mit dem Osman Sadic.
Die Familie Toll hat jeden einzelnen Tag bei der Pizzeria Maria zum Mittag bestellt. Meistens hat der Pizzabote Osman Sadic die Bestellung geliefert. Er berichtet der Polizei später von zwei auffälligen Gesprächen mit Klaus Toll. Einmal habe Klaus Toll ihn hineingebeten und dann gefragt, ob er ihm eine Waffe besorgen könnte. Warum brauchst du die? Hat der Pizzabote Sadic daraufhin gefragt. Dann habe Klaus Toll von zwei Männern berichtet, die vorbeigekommen wären und ihn bedroht haben. Ein anderes Mal hat Klaus Toll ihn nach einem Bekim gefragt, jedoch ohne Kontext oder Nachname. Die Polizei und das Gericht glauben, dass diese Gespräche mit Klaus Tolls Ermordung nichts zu tun hätten. Wir sind uns aber nicht so sicher. Tatsächlich gibt es in den Akten neben Osman Sadic noch einen weiteren Hinweis auf dunkle Geschäfte und Klaus Tolls Bedrohung. Klaus Toll verbrachte viele Nächte in der Kneipe Cheers. Die Kneipe liegt direkt gegenüber von einer ehemaligen US-Kaserne und sie ist nur wenige Meter von der Friedrich-Ebert-Straße entfernt, in welcher die Opferfamilie sowie auch die Familie Daso gelebt hat. Uns wurde der Ort in der bisherigen Recherche von einigen so beschrieben.
Es war schon eine richtig räudige Kneipe. Ne? Es gab so, immer wenn ich dort war, muss ich sagen, hat sich das für mich auch eher also nicht sicher angefühlt. Also die Leute, die da drin waren, das war schon immer echt eklig. Ja.
Im Cheers kam es zu einer mysteriösen Begegnung zwischen Klaus Toll und einem anderen Mann. Dieser Mann war laut Polizeiakten ein Mitglied des Rockerclubs Black Widows und trägt einen sehr interessanten Decknamen. Für diese Staffel geben wir ihm jedoch aus Sicherheits- und Anonymitätsgründen einen anderen Namen. Nennen wir ihn hier also Tom. Wir lesen aus dem Protokoll der damaligen Vernehmung. Das hier hat der Rocker gesagt.
Er wollte vor mir Schutz haben. Bei den Leuten, mit wem er Ärger hätte, handelt es sich um Leute aus der Rockerszene. Ich fragte mich, mit welchem Club er Ärger hätte. Da sagte er mir, mit den Hells Angels. Er erzählte, dass er ein Grundstück gekauft und wiederverkauft hätte. Und nun wollten die Rocker immer mehr Geld sehen. Damals sollte in Babenhausen ein Chapter der Hells Angels entstehen. Möglicherweise hatte es damit zu tun, wo genau, hat er jedoch nicht gesagt. Wir haben sich anscheinend auch öfter gesehen.
Aber das heißt ja, dass er Immobiliengeschäfte mit irgendwelchen Rockern gemacht hat. Ne? Hat er nochmal sich genauer ausgedrückt, was er mit Schutz meint? Also Schutz ist ja so ein offener Begriff. Der wollte ja wohl nicht, dass der einfach vor seiner Haustür steht, oder?
Keine Ahnung. Darauf hat die Polizei ihn anscheinend nicht angesprochen. Und Klaus Toll hätte auch Geld angeboten. 1.000 bis hin zu 10.000 Euro für diesen sogenannten Schutz. Okay, also ich füge jetzt hier den ein bisschen brenzligen, vielleicht auch nicht ganz so einfachen To-Do-Punkt. Hells Angels finden. Chapter Babenhausen.
Ja, beziehungsweise
Fragezeichen. Zeuge. Zeuge. Finden. Oh mein Gott.
Auf unserer bisherigen Suche hatten wir viel Glück. Uns wurden die Polizeiakten zugespielt, wir konnten persönlichen Zugang zu den wichtigsten Personen dieses Falls aufbauen und sind auf kooperative Zeugen gestoßen. Wir haben das Gefühl, ab jetzt ist das anders. Die Menschen, nach denen wir Ausschau halten, wollen nicht gefunden werden. Ganz im Gegenteil, sie vermeiden es sogar. Neben dem neu aufgeschriebenen To-Do irgendwie Kontakt zu Hells Angels und Co. aufnehmen und Zeugen Tom finden, ergänzen wir noch einige andere Punkte. Einfacher sind die folgenden Missionen aber auch nicht.
Was halt auch noch ein Riesenpunkt eigentlich wäre, ich weiß jetzt nicht, ob die darauf so Bock haben, ist halt mit den ehemaligen Ermittlern reden.
Beim letzten Punkt können wir euch jetzt schon mal verraten, dass das nicht ganz so viel bringt. Polizei und Justiz macht bei uns direkt zu. Niemand will mit uns sprechen. Und auch Herr Hartmann, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, lehnt nach der ersten Podcast-Staffel von Die Nachbarn alle Interviewanfragen ab. Stattdessen antwortete er uns schriftlich per E-Mail.
In den einschlägigen Berichterstattungen und Reportagen zu dem Fall werden immer wieder einzelne Umstände oder Beweismittel herausgegriffen und anschließend erörtert, warum das Beweismittel nicht aussagekräftig sein soll oder anhand dieser Beweismittel der Tatnachweis nicht möglich sein soll. Dabei wird aber regelmäßig übersehen, dass die einzelnen Beweismittel und Indizien nicht isoliert zu betrachten sind, sondern stets in dem Gesamtkontext einzuordnen und mit dem weiteren Beweisergebnis abzugleichen sind. Erst daraus ergibt sich das Gesamtbild, das über Schuld und Unschuld entscheidet. Salopp formuliert könnte man sagen, wenn zu viele Zufälle zusammenkommen, handelt es sich möglicherweise nicht mehr um einen Zufall, sondern um ein Muster.
Wir fragen uns allerdings, kennen wir wirklich das Gesamtkonzept? Liegen für diesen Fall alle Fakten auf dem Tisch? Oder ergeben vielleicht andere Zufälle auch andere Muster? Gerade die Familie Toll war für die Polizei ein großes Rätsel. Geschäfte mit den Hells Angels, Geldwäsche, finanzielle Unklarheit, Bedrohung, Schutz, Angst. All das wird vom Gericht als Zufall abgestempelt. Aber, um es mal in den Worten von Herrn Hartmann zu sagen,
salopp formuliert könnte man sagen, wenn zu viele Zufälle zusammenkommen, handelt es sich möglicherweise nicht mehr um Zufälle, sondern um ein Muster.
Wir wollen diesem möglichen Muster auf den Grund gehen. Und wo wir gerade sowieso schon über Zufälle reden, die vielleicht gar keine Zufälle sind, noch bevor wir überhaupt nach Babenhausen aufbrechen oder tiefer in die Recherche einsteigen, erreicht uns eine WhatsApp-Nachricht. Sie ist von der besten Freundin eines ehemaligen Soko-Ermittlers, der damals auch im Fall Andreas Daso arbeitete. In unserer ersten Podcast-Staffel haben wir bereits mit ihm gesprochen. Damals war uns eine E-Mail aufgefallen, die er Andreas Dasos Strafverteidiger Herrn Dr. Strate geschickt hatte. In dieser E-Mail berichtet der ehemalige Ermittler von einseitigen Ermittlungen. Unser Gespräch mit ihm fand damals anonym statt. Er erzählte uns davon, wie sich der Polizeipräsident bereits wenige Wochen nach dem Mord auf Andreas Daso als Täter festgelegt hatte und danach maßgeblichen Druck auf die Soko ausübte. Kurz nach unserer Podcast-Veröffentlichung passiert dann etwas, mit dem wir damals nicht gerechnet hätten. Plötzlich steht die Polizei vor der Haustür des ehemaligen Ermittlers mit einem Durchsuchungsbefehl von der Staatsanwaltschaft. Er wird angeklagt wegen Geheimnisverrats.
Als ich gehört habe, Geheimnisverrat, dachte ich mir erstmal, was ist dieses Geheimnisverrat? Also habe ich erstmal alles gegoogelt, was bedeutet das im rechtlichen Sinn? Dann habe ich gegoogelt, was für Fälle gab es schon mit dem Geheimnisverrat? Was haben die so gemacht? Und da war es dann oft, was weiß ich, die Polizei, drei Polizisten haben zig Daten verkauft, ja, haben damit über 80.000 Umsatz gemacht. Jetzt kommt es aber tatsächlich, also jetzt kommt es tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung. Genau, und die findet jetzt am 16. November in Dieburg statt.
Das gerade war die beste Freundin des ehemaligen Ermittlers. Sie fühlt sich schuldig, sagt sie uns, weil sie ihrem Freund damals Mut gemacht hatte, die Mail zu schreiben. Dass er nun angeklagt wird, mit einer Höchststrafe von bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug, hätte sie niemals gedacht. Die Freundin organisiert ein persönliches Treffen zwischen uns und dem ehemaligen Ermittler. Und diesmal spricht er auch ohne anonym bleiben zu wollen mit uns.
Ja, mein Name ist Patrick Hoch. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, war von 2001 bis 2008 bei der Darmstädter Polizei. Dann war ich in der Soko damals gewesen für 4-5 Monate, ehe ich dann in anderen Kommissariaten dienstlich verwendet wurde.
Und dann auch im Fall Andreas Daso.
Genau, und dann bin ich seit 2014 bin ich Bürgermeister in Funkstadt und habe also auch mit der Polizei seitdem nur noch rudimentäre Berührungspunkte, außer mit meiner eigenen Polizeistation vor Ort des Landes Hessens. Und zu denen haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis.
Mittlerweile ist Patrick Hoch Mitglied der SPD und Bürgermeister in einer Stadt in der Nähe von Babenhausen. Trotzdem ist ihm der Fall Andreas Daso nie aus dem Kopf gegangen. Er beschließt, sich hinzusetzen und eine Mail zu schreiben.
In dieser Mail schreibe ich mal, dass ich bei dieser in der Soko mitgearbeitet habe, dass ich in einem gewerkschaftlichen Gespräch, also nicht in einem rein dienstlichen Zusammenhang, sondern eher im gewerkschaftlichen Zusammenhang, ein turnusgemäßes Gespräch mit dem Polizeipräsidenten hatte und der sich da schon sehr früh auf den Herrn Daso als Täter festgelegt hat. Ganz klipp und klar hat er mir das gesagt, ziemlich genau wörtlich, wie ich da reingeschrieben habe, würde ich es auch beeiden.
Es war ja wirklich nur ungefähr ein Monat nach dem Mord.
5-6 Wochen später.
5-6 Wochen später.
Und letztendlich das, was ich in der Mail noch sonst geschrieben habe, ist, dass ich das zumindest das Gefühl hatte, dass der Polizeipräsident ziemlich Druck auch da aufgemacht hat. Das war mein Gefühl. Ja, das habe nicht nur ich so empfunden, das haben sicherlich auch andere Kollegen so empfunden. Aber ob die sich so klar äußern würden, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir nicht immer was gemacht, wo ich irgendwie einen eigenen Vorteil von hätte oder irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis einen Vorteil. Sondern es ist einfach so, dass ich dann Gefühle geschildert habe und ich mitgeteilt habe, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt sich eine sehr maßgebliche Person schon sehr festgelegt hat auf den Andreas Daso als Täter. Das war alles und ich finde, ein Gericht, was über den Herrn Daso dann entsprechend urteilt, sollte das zumindest mit in die objektive Beweisfindung einfließen lassen können. Bis jetzt konnte es nicht, weil es ja nicht wusste. Und das hat man mir dann als Verrat von Dienstgeheimnissen ausgelegt und hat entsprechend dann jetzt dann die Maschine in Bewegung gesetzt.
Und was genau das bedeutet, wenn diese Maschine in Bewegung gesetzt wird, das erfährt Patrick Hoch dann vor ein paar Monaten.
16.03. diesen Jahres klingelt es morgens um 7 an meiner Haustür. Und meine Frau denkt erstmal, das ist der 18-jährige Sohn, der vom Joggen zurückkommt, der Schlüssel vergessen hat. Und dann ist es die Kriminalpolizei. Das ist natürlich jetzt ein Besuch zur frühen Morgenstunde, der nicht gewöhnlich ist. Ja, da ist man erstmal erschrocken. Und dann hat meine Frau mich geweckt und habe schon gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was die von uns wollen, Durchsuchungsbeschluss, ja. Und dann habe ich die reingebeten, den einen Kollegen kannte ich auch, es war eine ganz freundschaftliche, ruhige Atmosphäre. Ich habe dann erstmal gefragt, was Sache ist, dann haben die gesagt, ja, du hast eine E-Mail am 20.06. an den Herrn Strade geschrieben und dann wusste ich schon, um was es geht. Und das war nur diese eine E-Mail und dann nach einer Viertelstunde waren die Kollegen auch schon wieder weg. Da habe ich erstmal kurz durchschnaufen müssen und da wusste ich ja, es kommt jetzt irgendwas. Und dann kommt das ganz normale mit Anwalt, Akteneinsicht Und dann kam halt auch sehr schnell ein Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft. Das hätte man sicherlich auch von Seiten der Staatsanwaltschaft etwas anders machen können, aber man weiß nicht, was da die Intentionen dahinter sind. Aber man sieht da schon ziemlich alle Register, habe ich so das Gefühl.
Hast du das Gefühl, da wurde Druck aufgebaut, ganz bewusst?
Weiß ich nicht. Also es wird Druck auf mich aufgebaut, das kann ich auf jeden Fall sagen. Zumindest fühle ich mich so. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe. Ich weiß nicht, ob man dann auch vielleicht anderen Kollegen, die mal da dabei waren, das Signal geben will, sagt mal besser nichts.
Patrick Koch hat lange mit sich gerungen, ob er so viele Jahre nach dem Mord und den damaligen Ermittlungen doch nochmal etwas sagen sollte. Am Ende war sein schlechtes Gewissen, noch länger zu schweigen, größer als die Angst vor den Folgen. Kurz vor dem Gerichtsprozess sieht das aber anders aus.
Also zugegebenermaßen habe ich schon eine gewisse Angst, das gebe ich unumwunden zu, weil ich natürlich nicht weiß, was da alles auf mich zukommt. Ich habe sowas, so eine Situation habe ich noch nie erlebt. Das macht was mit einem. Also ich schlafe natürlich nicht gut mehr. Heute Nacht zum Beispiel um 4 Uhr aufgewacht, dann schläfst du nicht mehr ein. Du wachst auf mit einem Puls von 120 und bist dann erstmal wieder ein bisschen beruhigt hast. Das ist schon nicht ganz so einfach. Ich werde ja jetzt da zum Kriminellen gemacht von der Staatsanwaltschaft und so das Gefühl, dass ich was wirklich Schlimmes gemacht habe, habe ich natürlich nicht. Wenn du jetzt irgendwie einen Einbruchdiebstahl gemacht hast, er weiß, was du was gemacht hast, dann musst du gucken, was. So natürlich habe ich da was erzählt, aber ich habe mir nicht immer was gemacht, wo ich irgendwie einen eigenen Vorteil von hätte oder irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis einen Vorteil, sondern es ist einfach so, dass ich dann Gefühle geschildert habe und ich mitgeteilt habe, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt sich eine sehr maßgebliche Person schon sehr festgelegt hat auf den Andreas Daso als Täter. Ja, das ist ja immer die Frage, an wen kannst du dich auch wenden, wenn du das Gefühl hast, da läuft was vielleicht nicht ganz so sauber. Ich weiß nicht, ob mittlerweile bei der Polizei solche Stellen geschaffen wurden, aber an wen willst du dich denn wenden, wenn du mitkriegst, dass in deiner Organisation was vielleicht nicht so 100% koscher läuft. An wen hätte ich mich denn im Jahr 2020, letztes Jahr, wenden sollen? Korrekterweise. Ich wüsste, weiß es bis heute nicht. Ja? Wie hätte das laufen sollen? Ja, ohne dass ich dann in Gefahr laufe, dass dieses Verfahren über mich hergeht. Naja, es ist, gut, ich bin natürlich so erzogen worden von meiner Mutter. Mein Vater war natürlich auch da irgendwie beteiligt, aber meistens ist ja die Mutter, dass es natürlich nicht verkehrt ist, wenn man sich für andere einsetzt, wenn was gerecht ist. Da hat auch natürlich jeder ein anderes Gefühl, das ist logisch, aber dass man nicht nur egoistisch arbeitet und sowas, das ist klar. Und das, diese Werte, die man lebt, und wenn man die Wahrheit sagt, kann das nicht verkehrt sein.
Dass es sehr wohl verkehrt sein kann, das argumentiert die Staatsanwaltschaft. Sie behauptet, dass Patrick Koch sich gegen seine eigenen Kollegen gestellt hätte und damit, Zitat, zur feindlichen Seite gewechselt ist. Wir sitzen beim Prozess wegen Geheimnisverrats auch im Gerichtssaal und denken uns, sollten wir nicht, wenn es zur Wahrheit kommt, alle auf einer Seite stehen? Am Ende sieht es der Richter ebenfalls so und spricht Patrick Koch frei. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Berufung eingelegt. Das finale Ergebnis des Verfahrens ist zum jetzigen Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge im September 2022 noch nicht bekannt. Das alles hinterlässt bei uns aber ein komisches Gefühl. Hat unsere Recherche schlafende Hunde geweckt? Offensichtlich ist die Staatsanwaltschaft darauf bedacht, dass der Fall Andreas Daso nicht neu aufgerollt wird und sich auch niemand von Seiten der Behörden dazu im Nachgang äußern darf. Langsam bekommen wir das Gefühl, dass wir nicht nur bei neuen Zeugen aus dem kriminellen Milieu vorsichtig sein sollten, sondern dass man auch von anderer Seite nicht gut auf uns zu sprechen ist. Wir graben aber natürlich trotzdem weiter.
Die Suche nach neuen Informationen oder Spuren beginnt noch in München, bei uns zu Hause. Wir telefonieren die Namen aus den Akten ab und lassen auch mich bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft locker.
Ey, du glaubst es nicht, ne? Mhm. Ich habe schon wieder eine Absage von der Staatsanwaltschaft.
Wie?
Wieder Copy-Paste.
Die gleiche Mail, plus Rechtschreibfehler.
Ja.
Hast du geguckt, ob der Rechtschreibfehler drin ist?
Der gleiche Fehler ist wieder drin.
Wow. Um irgendwie an Menschen zu kommen, die zum Beispiel den Rocker Tom kennen könnten, versuchen wir auch unorthodoxe Methoden. Wir rufen bei Kneipen in der Gegend um Babenhausen an und fragen nach einem Rocker. Als Beschreibung muss sein Deckname und die Tatsache, dass er einen langen Pferdeschwanz hat, reichen. Mehr wissen wir zurzeit nämlich auch nicht über ihn.
Hallo, guten Tag, mein Name ist Leonie Bartsch. Ich wollte mal kurz fragen, Sie?
Gibt es bei Ihnen...
Und da bin ich auf der Suche nach jemandem. Ich
bin auf der Suche
genau.
nach jemandem, der eventuell bei Ihnen eine Kneipe...
Hallo, guten Tag, mein Name ist Leonie Bartsch. Bin ich hier richtig?
Dann fällt uns eine andere Methode ein, um eventuell neue Leute zu finden. Facebook.
Das Alter des durchschnittlichen Facebook-Nutzers als auch unserer gesuchten Leute müsste ähnlich sein. Und so treten wir in diverse Facebook-Gruppen ein. Dorfgruppe Babenhausen, Rund um Babenhausen, Sporttreff Babenhausen, Motorclub Seligenstadt. Die meisten Gruppen sind privat, wir schicken eine Mitgliedschaftsanfrage. Wir klicken uns immer weiter durch die Facebook-Namen, klicken Freundesfreunde an und lesen uns öffentliche Pinnwände durch. Wir stoßen sogar auf eine private Facebook-Gruppe für ehemalige Cheers-Kneipengänger und eine mit dem Namen Amerikaner in Babenhausen. Ein paar Mitgliedern schreiben wir Nachrichten und schicken ein Foto von Klaus Toll. Do you know this man? Have you ever met him? Nachdem wir in einigen Gruppen angenommen wurden, posten wir dort einen Beitrag mit ähnlichen Fragen. Kannte hier irgendjemand Klaus Toll? Wir fragen sogar ganz naiv, kennen Sie Mitglieder von den Hells Angels, die vor 10 Jahren hier ein Chapter eröffnen wollten? Konkrete Antworten erhalten wir kaum. Manche Facebook-Nutzer kennen unseren Podcast, Hinweise haben sie aber auch keine. Jemand schreibt uns, wir sollten uns mit einem Siggi unterhalten, ein bunter Hund, kennt jeden und jeder kennt ihn. Wir finden Siggi auf Facebook, er ist der Administrator der Babenhausener Gruppe. Wir schreiben ihm, er antwortet, wir telefonieren.
Ich rufe Sie an, beziehungsweise ich hatte Sie angeschrieben, weil Sie mir empfohlen wurden. Mir hat jemand gesagt, der Siggi, der kennt sich aus und wir sind nämlich auf der Suche.
Er kenne zwar keinen Tom, aber dafür ein paar Namen von Leuten, die damals auch noch im Cheers abgehangen haben oder eben in der Szene. Verschiedene Namen fallen, Thomas, Thorsten, Mauritius. Wir adden diverse Thomasse, Thorstens und Mauritiusse und schreiben ihnen, aber ohne Erfolg. Die meisten Nachrichten werden gar nicht gelesen und gehen wahrscheinlich irgendwo im Spam-Ordner unter. Die Wochen verstreichen. Die Suche nach Zeugen, die Klaus Toll oder den Rocker Tom kannten, verläuft schleppend. Parallel suchen wir auch nach Kontakten zur überlebenden Tochter, doch auch hier ist man verständlicherweise alles andere als erfreut über unsere Briefe und Anrufe. Allerdings verschicken wir nicht nur Nachrichten an fremde Menschen, wir erhalten auch selbst Nachrichten von Unbekannten. Die Menschen melden sich aus ganz Deutschland, sogar aus Israel und Dubai trudeln Nachrichten ein. Die meisten sind HörerInnen, die eine Theorie zur Täterschaft haben.
Melden sich aber Menschen aus Babenhausen oder aus Hessen, rufen wir sie trotzdem an. Vielleicht haben sie ja doch was mitbekommen. Doch hier wird uns ausgerechnet unsere eigene Berichterstattung zum Verhängnis. Erst haben wir oft das Gefühl, am anderen Hörer ist jemand, der uns Informationen liefern kann. Doch beim genaueren Nachfragen merken wir schnell, woher die Befragten ihre Informationen haben. Das haben sie doch in ihrem Podcast gesagt. Enttäuscht müssen wir hier feststellen, das hier sind keine neuen Zeugen. Doch dann, an einem viel zu heißen Septembertag, haben wir Glück. Die Hitze macht es unerträglich, sich im Freien aufzuhalten. Mit 2 Eiskaffee und Ventilator sitzen wir in Leos alter Dachgeschosswohnung. Wir scrollen uns durch die Akten, auf der Suche nach vielleicht relevanten Details. Mittlerweile haben wir den Großteil auf Festplatten digitalisiert und können so schneller nach Schlagwörtern suchen. Dann öffnen wir Social Media.
Boah, ich habe eine richtig gute Nachricht bekommen.
Ja? Also eine wirklich gute, Emma?
Mhm. Und? Warte mal ganz kurz. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Warte, ich fliege gerade. Ja.
Okay. Wie?
Hallo Frau Bartsch, hallo Frau Schütze. Ich habe zufällig von dem Podcast über Andreas Daso gehört. Es ist mein erster Podcast, den ich überhaupt jemals gehört habe. Als ich den Namen Bekim gehört habe, musste ich erstmal den Podcast abbrechen. Da war plötzlich dieser Name, Bekim. Lange hatte ich den Namen nicht mehr gehört. Jeder meiner Generation kennt ihn und jeder weiß, wer er ist und wie er ist. Und jeder weiß auch, dass es besser ist, sich von ihm fernzuhalten. Sehr kriminell. Ich selbst habe schon meine Erfahrung gemacht.
Okay, und weiter?
Okay, jetzt schreibt sie hier ein bisschen was über so andere Namen, die sie noch kennt aus unserem Podcast. Und nicht nur er, ich persönlich kenne fast alle persönlich, die in eurem Podcast genannt wurden. Raphael ist zum Beispiel der Bruder der besten Freundin meines Mannes. Der lebt in einer anderen Welt. Die Drogen haben sein Leben geprägt. Es gibt genügend Babenhäuser, die bestimmt noch mehr wissen. Ich weiß... Warte mal kurz. So, jetzt ist hier gerade die Dings weg. Ah, ich hab's wieder.
Okay.
Es gibt genügend Babenhäuser, die bestimmt noch mehr wissen. Ich weiß nicht, ob ihr bezüglich eurer Recherche bezüglich Hells Angels mit gesprochen habt. Er kann euch bestimmt weiterhelfen. Der hat sehr viele Kontakte und war oder vielleicht ist er noch Geldeintreiber der Hells Angels. Außerdem habe ich einen weiteren Bekannten aus der Rockerszene. Im Viertel Erloch werdet ihr bestimmt die meisten Informationen erfahren, die den Drogenhandel und Bekim betreffen. Sucht dort.
Sucht dort? Im Erloch?
Mhm. Wow. Das ist das Beste, was wir jemals bekommen haben, ne? Also,
aber das heißt, die kommt ja auch aus Babenhausen, oder?
Ja, die kennt ihr alle.
Kannst du dir antworten?
Schreibt er sofort zurück. Ich gebe dir auch sofort meine Nummer.
Das ist ja so spannend.
Wir klicken auf Evas Profil. Da sind ein paar Selfies mit Duckface, ein paar Fotos mit Freundinnen. Sie trägt roten Lippenstift, hat ihre Augen mit schwarzem Kajal ummalt und lange, dunkelblonde Haare. Ihr Alter können wir schwer einschätzen, wahrscheinlich um die 40 Jahre. Nach ein paar Nachrichten hin und her steht ein Termin für ein erstes Telefonat. Das zeichnen wir erstmal noch nicht auf. Eva erzählt, dass sie in Babenhausen aufgewachsen ist, in einer Familie mit Migrationshintergrund. Zur Sicherheit lassen wir aber hier genauere Angaben weg. Sie erzählt von falschen Freunden. In der Jugendzeit sei sie in Kreise reingeraten, die nicht immer so harmlos waren. Sie kenne Menschen aus der Drogen- und aus der Rockerszene. Wir fangen an, regelmäßig mit Eva zu schreiben. Irgendwann schicken wir uns WhatsApp-Sprachnachrichten und telefonieren regelmäßig.
Ja, und ich habe aber gemerkt, wie schwer das ist, irgendwie dieses Thema einzubringen. Na, also, ist schon schwierig. Ja, so also Moment so abzufangen, irgendwie, wie spricht man jetzt mal die Leute drauf an, ja. Ich habe ja gehofft, dass sich eine bestimmte Person treffen, aber es ist noch nicht passiert.
Das war der Hells Angels Geldeintreiber?
Nee, das ist jemand anders und das ist auch ein Rocker und der ist ja auch sehr bekannt und hat auch die Frage sogar auch gemeldet und auch älter, vor toll sein Alter.
Ah.
Und da habe ich gehofft, ihn zu treffen. Ne?
In der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwas weiß.
Ja, dass man vielleicht ins Gespräch kommt.
Auch wenn Eva Klaus Toll nur vom Sehen kannte, ist sie aktuell unser einziger Weg in eine andere Welt, in ein anderes Babenhausen, in das man nur schwer reinkommt. Ein Babenhausen bei Nacht, mit Drogen und Partys, mit Kriminalität und dunklen Gestalten. Eine Welt, in der man keine Spuren hinterlassen will. Ein Babenhausen, in dem sich vielleicht auch Klaus Toll aufgehalten hat?
Geil, Eva hat mir schon wieder einen Namen gegeben, ja. Wo wir uns mal informieren sollten, weil der immer im Cheers war. Und zwar, was soll das da ein Stammgast gewesen sein? Ich guck mal direkt auf Facebook.
Und zwar?
Thomas.
Okay.
Und sie hat mir auch die Nummer gegeben von dem. Wir bräuchten jetzt natürlich noch eine Ausrede, um da anzurufen. Das ist ja.
Nach und nach füllt sich unsere Liste mit Kontaktpersonen. Über die nächsten Wochen hinweg versucht Eva selbst, sich noch weiter umzuhören. Wer hatte mit Klaus Toll Kontakt oder mit dem Rocker Tom?
Hallo Leo, ich grüße dich. Ja, erstmal schön, dass du aus dem Urlaub zurück bist.
Aktuell bin ich noch dran, eine Ex-Freundin vom Bekim raus.
Guten Morgen Leo, sorry, jetzt habe ich es gestern gerade nicht geschafft. Oder ich war fix und fertig, weil ich in Aschaffenburg unterwegs war.
Also wir haben schon mal kein Problem, also wir sind auch immer viel unterwegs.
Ich sollte mich heute Abend eigentlich mit jemandem treffen.
Hattest du noch mal die Chance, auch mit dem...
Hallo Leo, das mit der Adresse gestern Abend, das muss ich dann sofort euch schicken. Das ist ganz witzig.
Wir fangen an, die Sprachnachrichten von Eva abzutippen und uns Namen zu notieren. Die Frustration der letzten Wochen weicht neuer Hoffnung. Endlich geht es weiter. Unser Kontakt mit Eva wird die nächsten Monate bestehen bleiben. Dabei erinnert sie uns immer mehr an Diana Thompson aus der Netflix-Doku-Serie
Don't Fuck With Cats.
Hobbydetektivin Diana Thompson sucht gemeinsam mit einer Facebook-Gruppe mit ca. 15.000 Mitgliedern nach einem Mann, der im Internet Videos verbreitet, in welchem er Katzen quält. Diana lässt sich von nichts in ihre Recherche abbringen. Genauso wie Eva. Mit ihren Informationen versuchen wir eine Strategie zu überlegen. Wen sprechen wir als erstes an und mit welchem Vorwand? Dass wir unsere Quelle, also Eva, schützen müssen, ist dabei immer an vorderster Stelle.
Lynn, mhm. Eva hat uns sowas Gutes geschickt, guck mal.
Ja.
Jetzt kamen nicht nur mehrere Namen und Sprachnachrichten, sie hat mir ein Word-Dokument geschickt, mhm, mit Namen und Orten und eine Excel-Tabelle. Und in dieser, was? Excel-Tabelle sind wirklich sexy.
Ja, warte mal auf. Oh, sie ist einfach wirklich wie diese Frau von Don't Fuck This Cat.
An dieser Excel-Tabelle gibt es mehrere Ordner, also hier, was? Wie heißen die? Guck mal, da, Tabellenblätter. Hier, Orte, ehemalige Kneipen, wo wir fragen können. Garfield, ja, anscheinend schon zu. Guck mal, sie hat sogar Anmerkungen dazu geschrieben. Hier waren Drogenrazzien und auch Menschen aus dem Rockermilieu.
Was?
Hier hat sie den ehemaligen Inhaber hingeschrieben, rufe ich morgen an. Hanna Thor, Rote Hahn. Bordellszene, hat sich den Namen ganz fett markiert. Wolfgang Seher gehört so gut wie alle Etablissements. Er hat die Region regiert.
Wow.
Das hier ist eine Liste mit Leuten, die damals in Cheers waren. Guck mal, hier sind die markierten Leute sind die Amerikaner, die jetzt mittlerweile nicht mehr da wohnen.
Wow, die kennt wirklich alle, ne?
Hier hat sie das Alter dazu geschrieben, damit wir ungefähr wissen, dass die jetzt in dem Alter von Klaus Toll sein könnten. Also die müssen ja alle jetzt schon so um die 50 sein.
Aber voll gut, weil also tatsächlich sind ja für uns eher die Leute ab 40 interessant. Mhm. Weil, also Klaus Toll war ja damals so in seinen 50ern.
Guck mal, hier.
Haben wir auch Wohnadressen? Sind das die richtigen Wohnadressen?
Mhm, mit Telefonnummern. Hier, das ist die krasseste Liste, Persons of Interest. Das sind sozusagen die Leute, die jetzt, wow, irgendwie mal bei uns im Podcast vorkommen. Big Kim, Big Bruder. Hier sind, guck mal, hier die Notiz, war wegen Raub und Einbruch im Gefängnis sehr bekannt. Die Kosovo-Albaner und Big Kim waren Leute, von denen man Angst hatte. Oder hier alle Mitglieder der Hells Angels, von denen man weiß, dass sie es sind oder von denen man denkt, dass sie Mitglieder sind. Guck mal. Macht kein Geheimnis daraus, ist sehr redefreudig und super bekannt. Würde für Geld ziemlich sicher reden.
Nach dieser Nachricht und weiteren Namen auf der Excel-Tabelle beschließen wir, es ist endlich die Zeit gekommen, wieder nach Babenhausen zu reisen. Wie wir genau die Menschen dann am Ende ansprechen werden, müssen wir uns noch überlegen. Schließlich brauchen wir einen Vorwand, warum wir zum Beispiel ihre Telefonnummern haben. Eva können wir ja nicht nennen. Anlaufstellen haben wir aber mittlerweile genug. Und kurz vor unserem Aufbruch kommt dann sogar noch eine weitere Nachricht.
Hallo Leo. Ich hoffe, ich habe was Positives für euch. Ich habe mich mit der Person heute noch kurzfristig treffen können. Puh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das war jetzt echt eine Information, mit der ich nicht gerechnet habe.
Die Person, über die Eva spricht, hat einen sehr auffälligen Spitznamen, unter dem sie bekannt ist. Um aber auch ihn zu schützen, nutzen wir hier eine abgeänderte Version, Brutus. Brutus soll regelmäßig im Cheers gewesen sein und Klaus Toll gekannt haben. Er soll auch Mitglied bei einem Rockerclub sein und könnte uns sogar mehr über den Rocker Tom erzählen, so hoffen wir. Wir suchen nach Brutus auf Facebook und werden fündig. Und diesmal beschließen wir, ganz transparent vorzugehen und schreiben: Hallo. Wir recherchieren schon lange im Fall Klaus Toll. Du wurdest uns genannt als jemand, mit dem man sich mal unterhalten sollte. Hast du Zeit, dich zu treffen? Es kommt erstmal keine Antwort. Aber wir packen trotzdem unsere Koffer und machen uns auf den Weg. Im Gepäck haben wir die Akten, Notizhefte, Nervennahrung und Kleidung für die nächsten Wochen.
Im Januar 2022 brechen wir erneut nach Babenhausen auf. Seit dem Start der Recherche sind mittlerweile einige Monate vergangen. Wir haben viele Informationen gesammelt, von neuen Zeugen gehört und wollen jetzt mit diesen vor Ort sprechen. Wir sitzen im Auto und fahren durch kahle Wälder Richtung Frankfurt. Es ist kalt, knapp 5 Grad. Draußen verwandelt der Regen die Felder in eine Sumpflandschaft.
So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Babenhausen.
Noch eine Stunde.
Wir sind zurück. Wir sind ganz gut durchgekommen. Es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn wir nach Babenhausen fahren, ist es einfach jedes Mal nebelig. Also es ist noch nie nicht nebelig gewesen.
Es ist echt immer nebelig.
Ja.
Ja.
Es ist immer, liegt
irgendwie alles in so einem
True Crime
richtig mystisch und gruselig, damit man schon da hinkommt und gleich ein bisschen Angst hat gefühlt.
Und man kommt auch immer gut durch.
Ja.
Also es ist echt so immer eine sehr angenehme Fahrt, also Babenhausen und erwartet und uns alles perfekt schon mal für die True Crime Recherche vorbereiten möchte.
Und wir fahren von der Autobahn ab und auf die B26 und nähern uns der Kleinstadt, die wir mittlerweile besser kennen als unsere Münchner Wohnviertel. Wir beide haben gemischte Gefühle. Wir hoffen voranzukommen, Menschen von Evas Liste zu kontaktieren. Aber ehrlich gesagt haben wir genau davor auch ein bisschen Bedenken. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Hast du Angst?
Nö, aber ich weiß, dass du Angst hast.
Ja. Irgendwie... Also, aber guck mal, letztes Mal war halt da auch voll der Trubel. Ich habe schon überlegt, scheiße, ich habe kein Pfefferspray mitgenommen, aber ich glaube, ich schiebe einfach einen Koffer vor die Tür.
Also, ich bin extrem gespannt, wie es wird, ob du schlafen kannst, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch. Ich habe halt nichts dabei, ne? Ich hätte echt mal irgendwas, zumindest so einen Baseballschläger mitnehmen können.
Nein.
Ich guck mal, was ich auch finde auf dem Weg. Okay, so, also wir fahren jetzt mal weiter und hören Mucke und deswegen Schattau.
Etwa eine halbe Stunde später kommen wir kaum noch voran. Aus dem Nebel ist ein Sturm geworden. Wind und Regen peitschen gegen unsere Windschutzscheibe und wir müssen auf der Schnellstraße B26 an den Rand fahren. Wir schalten das Radio ein.
In Nordhessen wird das Wetter am Samstag stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst hat für mehrere Landkreise Sturmwarnungen der Stufe 2 veröffentlicht. Diese gelten jedoch zu unterschiedlichen Uhrzeiten.
Super, dass Babenhausen komplett von Wald umgeben ist. Mittlerweile hat sich unser Gefühl verändert. Es scheint, als würde uns der peitschende Wind zurufen, umzukehren und die fallenden Äste uns den Weg nach Babenhausen versperren. Aber es nützt ja nichts. Als der Regen ein wenig nachlässt, fahren wir weiter. Weit und breit ist kein anderes Auto zu sehen. Ganz alleine lassen wir die letzten Kilometer hinter uns. Und dann öffnet sich der Wald. Vor uns erkennen wir langsam die bereits vertrauten Umrisse. Die Kaserne liegt vor uns. Und im Gegensatz zu den sich im Sturm biegenden Bäumen, wirkt sie diesmal sogar ganz friedlich. Wir passieren das Ortsschild Babenhausen, fahren an der Friedrich-Ebert-Straße vorbei und dem Haus der Familie Daso und kommen schließlich in der Altstadt an. Die alten Fachwerkhäuser geben einem das Gefühl, in die Vergangenheit abzutauchen, in eine Zeit, wo es weder Handys noch Autos gab. Doch bevor wir in Tagträumereien versinken können, meldet sich die Stimme des Navigationssystems.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Und tatsächlich, vor uns liegt der Schwarze Löwe. Von diesem Hotel werden wir erneut unsere Recherche beginnen. Als wir einchecken, bekommen wir sofort wieder ein vertrautes Gefühl. So viele Stunden haben wir in diesem Hotel damit verbracht, durch die Akten zu suchen, über neue Theorien zu rätseln und über die Frage zu streiten, ist Andreas da so ein Mörder? Der Besitzer des Schwarzen Löwen empfängt uns.
Wir kommen jetzt schon ganz schön oft hierher, ne? Was denkst du eigentlich, was wir hier machen?
Was ihr macht? Also dafür habe ich wirklich keine Ahnung, was ihr macht. Aber ihr macht was Bestens, glaube ich.
Was Bestens, ne? Und wir fühlen uns auch schon richtig zu Hause hier.
Ja.
Hast du auch schon das Gefühl, wir wohnen hier?
Was habe ich?
Hast du schon ein bisschen das Gefühl, wir wohnen hier, weil wir so oft hier sind?
Ja, das auch. Und was wirklich ganz toll ist von euch, ist Freundlichkeit. Ihr seid wirklich... Nee, ich sag dir ehrlich. Ihr seid als Gast... Und wie es hinein wird. Ne? Das ist ja schon klar. Aber manchmal, ein Kundschaft hat Hoffnung, was wir auch erfüllen müssen. Machen wir. Aber manchmal habe ich ja auch so einen Tag, sage ich dir ganz ehrlich, von manchen Leuten, was ich nicht leiden kann.
Es scheint, als hätte er einen ziemlich schlechten Tag gehabt. Er spricht hier von zu hohen Erwartungen, die einige Gäste an das Hotel haben. Und ja, was soll man sagen? Der Schwarze Löwe ist kein Luxushotel. Aber zwischen uns scheint es einen unausgesprochenen Deal zu geben. Wir beschweren uns nicht über die fehlenden Handtücher oder die fehlende Zimmerreinigung. Und dafür lässt der Hotelbesitzer uns das Zimmer mit Notizen behängen und wir dürfen bis spät nachts im Restaurant unten recherchieren. Den Tisch voller Blätter und Krams. Gegen 9 Uhr abends gehen wir nochmal gegenüber zum Vietnamesen. Heute reicht es nur noch für rotes Curry to go, das wir im Hotelzimmer essen wollen. Als wir dort auf unser Essen warten, guckt uns ein Mann von draußen im Regen zu. Daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Anscheinend sind wir durch den Podcast bei manchen Leuten in Babenhausen bekannt. Ein bisschen gruselig ist es aber schon, beobachtet zu werden. Auf dem Hotelzimmer angekommen, ziehen wir uns dicke Pullover an und setzen uns aufs Bett. Die alten Balken des schwarzen Löwen knirschen und wir müssen die Heizung aufdrehen. Es ist eiskalt. Plötzlich schaut Leo auf ihr Handy. Eine neue Facebook-Nachricht. Sie ist von Brutus.
Oh mein Gott, Lynn.
Ja? Was ist los?
Wir haben eine Nachricht bekommen. Ja. Da draußen, der Mann gerade vor dem Restaurant, das war der...
Hä, willst du mich verarschen?
Der hat uns gesehen.
Der stand da und hat uns beobachtet, oder wie?
Mhm.
Guck mal. Was hat er denn geschrieben?
Na, war das Essen gut im Asia-Imbiss? Habe ich doch richtig gesehen, wenn zwei hübsche Mädels im Fenster sitzen und dann so ein paar Emojis zwinkern.
Fuck. Auf X Productions. Redaktion Lynn Schütze, Leonie Bartsch, Anne Klepp. Produktion Alexander Husanis. Mit Musik von Lorenz Schütze. Diese Recherche wurde von der K2H für Pro7 verfilmt. Die Dokumentation wird am 11. Oktober um 20.15 Uhr auf Pro7 laufen. Markiert euch den Termin am besten jetzt schon mal im Kalender. Wenn ihr wollt, dass der Fall mehr Aufmerksamkeit erhält, teilt diese Folge gerne, egal wo. Mehr Informationen zum Fall, Hintergründe und Fotos findet ihr auf Mord of X Podcast auf Instagram, Facebook oder TikTok.